Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Der Titel unseres Podcasts bezieht sich, ich meine ganz klar, auf die Expertise, die wir immer durch BehandlerInnen erfahren können, eben direkt aus der Praxis. Und ich betone das so, weil in unserer heutigen Folge gehen wir auch in die Praxis, in eine ganz konkrete. Aber hier ist es ganz spannend, weil wir haben hier nicht nur die Perspektive einer Expertin, einer Neurologin, sondern gleichzeitig die Perspektive einer Betroffenen. Dr. Sabine Ott-Oechsle ist niedergelassen in neurologischer Praxis, behandelt hier unterschiedliche Krankheitsbilder von Migräne über Nervenschäden in den Extremitäten bis hin zu geriatrischen neurologischen Erkrankungen und sie ist selbst ADHSlerin. Ich freue mich auf Ihre Geschichte, bin schon sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen und wie der berufliche Alltag als Ärztin mit ADHS aussieht. Und damit ein herzliches Willkommen an Sie, Frau Dr. Ott-Oechsle. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, ich grüße Sie, ich freue mich.
Ich habe es gesagt in der Einführung, das ist ja schon eine Kombination, sage ich mal, bei der man erstmal so ein bisschen stutzt. Dann sind Sie auch noch Neurologin, also Fachärztin. Ja. Holen Sie uns doch mal ab. Ihr ADHS ist, wenn ich es recht erinnere, auch erst im Erwachsenenalter diagnostiziert worden. Ja. Wie ist es denn überhaupt zur Diagnose gekommen und wann wurde für Sie das erste Mal klar, Mensch, das könnte ein ADHS bei mir sein?
Bis vor 6 Jahren etwa wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass ich diese Störung habe. Mhm. Ich dachte immer, mein Alltagschaos und mein überschießendes Temperament ist einfach Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Ich kannte auch schon sehr gut 3 junge männliche ADHS-Patienten und es waren eben diese klassischen, typischen Zappel-Philippe, die in der Schule nicht zustande bringen und recht storrisch und mürrisch sind. Mhm. Ich war ja schließlich in der Schule brav, war Akademikerin mit Doktortitel, oder bin's noch, und verhas Ausbildung, habe ein Buch geschrieben, allein ein Haus gebaut. Und habe ich gedacht, ADHS, das kann nicht sein. Jemand, der schafft es nicht mit ADHS. Mhm. Und dann habe ich zufällig vor 6 Jahren im Internet einen Artikel gelesen über ADHS Adult bei Erwachsenen. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe das dann sogar meiner Familie vorgelesen, alle Symptome, das ganze Verhalten. Und sie haben alle gesagt, es ist Ebenbild von dir. Okay. Alles trifft zu. Ich war fassungslos. Und auch meine ganze Biografie, die ja nicht einfach war, passte genau in dieses Bild. Ich wies praktisch alle Symptome einer ADHS-Frau auf.
Ja.
Und der Punkt ist, ich habe wohl diese Symptome sehr lange bis ins Erwachsenenalter sehr gut kompensieren können. Wahrscheinlich durch eine hohe Leistungsbereitschaft, das hat man mir auch anerzogen, Ehrgeiz, Fleiß, Perfektionismus und einen extrem starken Willen.
Ja.
Und meine Familie unterstützte mich in allem. Ich muss aber sagen, mir tut es jetzt schon leid, selber für mich, wenn man das früher erkannt hätte bei mir und behandelt hätte, wäre ich beruflich erfolgreicher geworden und belastbarer.
Okay. Ja. Ja.
Jedenfalls erst im Jahre 21 beim Umbruch von der Kassenmedizin zur Privatmedizin habe ich einen Facharzt für Psychiatrie aufgesucht und Psychotherapie, der die Diagnose sicherte. Ich bin seither in Behandlung bei ihm. Ist sehr wichtig, er ist sehr empathisch, sehr pragmatisch orientiert. Und wir vereinbaren monatlich einen einstündigen Termin, kann ich mir alles von der Seele reden. Er behandelt mich wertschätzend, gibt mir konkrete Tipps bezüglich meinem Verhalten und er kennt sich auch in der Pharmakologie sehr gut aus. Dann habe ich auch noch für mich und auch für die Kollegen überhaupt selber über mich selbst einen Arztbrief geschrieben und habe sage und schreibe 41 Auffälligkeiten dokumentiert, dass ich die immer vor mir habe, wenn es drauf ankommt.
Da muss ich nochmal kurz einhaken. Also Sie haben sich quasi selbst von außen betrachtet als Patientin, ja, und haben quasi sich selbst, als wenn Sie sich gegenüber säßen, ja, diagnostiziert.
Ja, ich habe einen gnadenlosen Arztbrief über mich selber geschrieben.
Oh, okay, uiuiui. Mhm. Okay.
Das sind meine Karteikarte abgespeichert.
Ich muss mal zwischenfragen, weil das wird unseren Zuhörenden ja auch so gehen. Sie haben ganz wichtige Dinge gesagt, darauf will ich gleich auch auf jeden Fall kommen, dass nämlich hätte ich es vorher gewusst, was wäre alles anders gewesen. Das ist ja ein ganz typisches Motiv beim adulten ADHS. Aber als Sie uns Ihre Geschichte im Vorgespräch geschildert haben, war ja mein erster Impuls, wie kann denn das sein, dass man als Fachärztin für Neurologie da nicht drauf kommt? ADHS ist doch eine Störung im Gehirn, das muss doch behandelt werden, da hätte es doch sofort, hätte man doch das wissen müssen. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Da haben Sie selber nie dran gedacht, sondern hatten so gute Mechanismen sich erarbeitet, dass das für Sie völlig weg war in der Wahrnehmung?
Ja, weil es ist ja vorgeschrieben zur Diagnosestellung letztlich, dass man sich die Schulzeit genau anschaut, auch die Grundschulzeit. Da war ich de facto unauffällig.
Okay.
Ich war ein braves Kind, ich war eher der Träumer und dieser starke Wille war schon da, aber ich war nicht auffällig, deshalb schob ich diese Möglichkeit der Störung ganz weit von mir, obwohl ich wusste, worum es geht. Aber diese Patienten, die ich ja schon behandelte bis dato, die waren irgendwie ganz anders wie ich. Also und die Frauen sind nochmal anders.
Ja.
Also ich habe es tatsächlich nicht erkannt, muss ich wirklich zugeben.
Nehmen Sie uns doch nochmal mit. Sie haben gesagt, Sie glauben, Sie wären beruflich, ich sag jetzt mal, noch erfolgreicher gewesen, weil Sie sind niedergelassen, haben eine erfolgreiche Praxis, behandeln Menschen, denen es wirklich nicht gut geht. Also ich finde das schon ziemlich toll. Aber was hat sich denn für Sie noch geändert, dadurch, dass Sie jetzt wissen, es ist ein ADHS? 6 Jahre haben Sie gesagt, ist es jetzt her. Was waren das für Dinge, die sich für Sie jetzt am deutlichsten geändert haben?
Ich weiß jetzt um die Krankheit, das bedeutet, dass ich viel bewusster mit mir selber umgehe. Ich erkenne meine Schwächen sofort. Also wenn ich wieder den Schlüssel vergessen habe, mich ausgesperrt habe und diese ganze Alltagschaos, ich weiß sofort, aha, alles klar, ADHS-Symptom. Also ich schaue mir praktisch ständig von außen zu und habe dann auch ein bisschen Mitgefühl mit mir selber. Ja, und ich erkenne aber auch meine Stärken. Und ich merke, dass ich diese Stärken habe im Gegensatz zu dem normalen, gesunden Mensch, sage ich mal, oder Normalo, der diese Stärken nicht hat. Und es macht mich zuversichtlicher. Wenn ich dann weiß, okay, ich habe diese Störung, aber ich habe auch diese Stärken, dann lasse ich mich nicht so schnell runterreißen wie früher.
Okay.
Ich habe mit mir selber mehr Geduld.
Das ist eine sehr schöne Aussage, dass letztlich ja auch mit sich selbst sorgsam umgeht. Vielleicht kurz zu den Stärken, weil wir haben ja hier einige Gäste schon gehabt im Podcast, die erst im Erwachsenenalter diagnostiziert worden sind. Und nicht immer, aber manchmal war das schon, auch wenn man jetzt beruflich schaut, eher das Defizitistische, der defizitistische Blick. Also wo könnte ich sein, wenn jetzt nicht? Jetzt haben Sie die Stärken angebracht. Sie haben einen Beruf, der eine enorme Verantwortung mit sich bringt. Sie haben die Verantwortung für Ihre PatientInnen. Sie verschreiben medikamentöse Therapien. Also Sie behandeln ja Menschen, die einen Bedarf haben. Gibt es denn da Dinge, wo Sie sagen, da hat ADHS vielleicht sogar einen Vorteil gehabt im Kontext des ärztlichen Berufs?
Also diese Frage, das ist übrigens eine sehr schöne Frage an mich. Also da kann ich jetzt mal sagen, der Vorteil bei mir liegt darin, dass ich die Herausforderung liebe. Ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist sehr interessant. Und sobald es um Medizin geht, das ist ein Hyperfokus für mich, das weiß ich jetzt. Und sobald ein Patient vor mir sitzt, habe ich einen Doppelfokus.
Ah, okay.
Das weiß ich jetzt aus. Ich habe einen doppelten Hyperfokus und bin an einer Herausforderung. Ich brauche den Kick, immer wieder den Kick tagsüber. Und es bewirkt dann letztlich, dass es mir sehr leicht fällt, Entscheidungen über Medikation bezüglich jeglicher Erkrankung, auch Therapieverfahren in jeglicher Art einzuleiten. Das ist was Spannendes.
Ja.
Das hält mich aufrecht und das liebe ich an diesem Beruf. Und das alles kann ich dem Patienten ja alles erzählen, kommunizieren. Ich bin ja sehr kommunikativ. Ja, das habe ich im Nachhinein erkannt. Das liegt wohl an der Stärke vom ADHS. Ich brauche die Herausforderung, damit es mir nicht langweilig wird hier.
Ja, verstehe.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Problemen.
Ja.
Es geht um Probleme, die den Patienten indirekt betreffen. Also es spielt sich hinter den Kulissen ab, die den Patienten nur, das bekommt er gar nicht mit. Ja, mich aber extrem stresst. Praktisch alles, was mit der Praxisorganisation zu tun hat, ja, da bin ich sehr unstrukturiert, schlecht organisiert und schnell überfordert. Das stresst mich ungemein. Und ich muss sagen, das gilt für jeden selbstständigen ADHSler, der auch Freiberufler ist. Unverzichtbar, Doppelpunkt. gute Steuerberater, den man immer anrufen darf. Ich brauche eine Sekretärin, die ist hier in der Sprechstunde, die um meine Störung weiß. Mhm. Und ich habe eine Buchhalterin, die akribisch jeden Zettel sammelt und mir sagt, der Beleg fehlt, der und der Beleg. Mhm. Und die eine Geduld mit mir hat. Mhm. Ohne die drei könnte ich das nicht machen. Und das heißt, wenn ich jetzt morgens in die Praxis komme, für andere Menschen völlige Routine. Bei mir ist das völlig chaotisch. Ich komme rein, mache den Tee fertig oder mache Kreuzungbär dann den PC an, ziehe mich um, schau die Post durch, ist so völliges Chaos, bis ich erstmal anfange.
Ja.
Und dann habe ich es ja mit ganz vielen Schriftstücken zu tun, Briefe, Unterlagen. Ich muss extrem aufpassen, dass ich das nicht durcheinander bringe, dass ich die Seite nicht verliere. Hm. Oder dass ich es versehentlich schreddere, habe ich auch schon oft gemacht.
Ups. Ja. Ja, ja, ja. Und die Dokumentation ist ja das A und O und es gibt eine riesige Bürokratie. Darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Weil Sie haben jetzt ja einen wunderbaren Lösungsansatz schon präsentiert, indem Sie gesagt haben, Sie haben sich ein Team um sich gebaut, das um die Störung weiß und das seine Kompetenzen genau darin hat, sie zu ergänzen. Nämlich da, wo Sie die Herausforderung haben. Aber Sie sind ja jetzt nicht erst seit der Diagnose niedergelassen. Hat sich das jetzt geändert mit der Diagnose oder hatten Sie das schon vorher, weil Sie gemerkt haben, ich bin in diesen organisatorischen Dingen nicht gut?
Dass ich da nicht gut bin, wusste ich schon immer. Dass es am ADHS liegt, wusste ich nicht. Und was ich vorher auch den anderen nicht sagte, dass ich die Erkrankung habe, die haben einfach gedacht, ich bin ein Alltagschaot.
Okay.
Aber dass ich jetzt das Ganze verkleinert habe, ich habe es ja verkleinert, überschaubarer gemacht, von der großen Kassenmedizin mit unfassbar vielen Patienten, jetzt in die kleine Praxis privat. Und da wusste ich dann, habe ich ja vorher gesagt, da habe ich dann auch die Diagnose sichern lassen, 21.
Ja.
Weil ich wusste, ich habe die ADHS, ich mache jetzt den richtigen Schritt, ich mache es jetzt klein und übersichtlich.
Ah, okay.
Und jetzt habe ich ein kleines Team, habe auch der Steuerberater übrigens gewechselt. Ja, ja, jetzt, ab jetzt, oder halt seit kurzem, weil ich jetzt weiß, ich brauche jemanden, den ich immer anrufen darf, der greifbar ist. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, als Arzt, als Selbstständig muss man ja ständig irgendwelche Dinge bestellen, Büro und Technik. Und ich bestelle das immer, kreuz und quer und immer auf den letzten Drücker. Ich weiß nie, wo ich was bestellt habe und ich bestelle es erst immer ganz am Schluss, wenn nichts mehr da ist. Ja, das macht viel Stress. Ich verliere und verlege Belege und Rechnungen, das habe ich ja schon gesagt. Manchmal auch nicht mehr auffindbar, trotz Unterstützung von außen. Und was mich extrem stresst, ich brauche sehr, sehr lange Zeit für einen Arztbrief.
Sie haben nicht eine explizite ADHS-Sprechstunde bei sich in der Praxis, aber dennoch haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, hat sich Ihre Wahrnehmung für ADHS verändert.
Ja.
Was bedeutet das konkret? Also wenn jetzt PatientInnen mit irgendwas zu Ihnen kommen, wie schauen Sie die an oder wie fällt Ihnen da ADHS auf? Nehmen Sie uns mal mit.
Also wie Sie sagen, es kommt praktisch niemand herein und sagt, ich habe ein ADHS, sondern der Patient kommt mit Schwindel, Kopf-, Nacken-, Rückenschmerzen, Erschöpfung, Schlafstörungen, das ist so klassisch.
Mhm.
Ja? Und da ich einen großen Wert auf die Befragung lege und das Vorlegen von Vorbefunden, merke ich schon in den ersten 10 Minuten, dass mit dem Patienten was nicht stimmt.
Mhm.
Und allein schon der Gesprächsstil, seine Körperbewegungen oder die Unfähigkeit, mir Vorbefunde schön geordnet vorzulegen, die verraten einiges. Ich mache jetzt mal ein Beispiel und es war so lustig heute, weil gleich heute die allererste Patientin mit 76 Jahren genau dieses Bild ablieferte. Also der Patient, man merkt, er kommt gehetzt an, kommt schon mal zu knapp oder zu spät.
Ja.
Sehr schnelles und lautes Reden, Sprechen. Kaum zu unterbrechender Redefluss. Kommt vom Hundertsten ins Tausendste.
Mhm.
Verliert den roten Faden. Kommt nicht zum Punkt, hat Probleme, das Wesentliche darzustellen.
Hm.
Unwichtige Details werden ausführlich beschrieben.
Hm.
Gleichzeitig ist er angespannt, so getrieben, unzufrieden. Auch mit mir, das merkt man gleich unzufrieden und fühlt sich angegriffen. Fällt mir immer ins Wort und hört mir nicht zu.
Okay.
Das ist so ganz klassischer Stil von der ADHSler, der kommt, das fällt mir, es war heute Morgen so, bei einer 76-jährigen Patientin, wo ich sofort ans ADHS dachte, weil sie dieses Verhalten an den Tag legt, das ganz, ganz typisch ist.
Jetzt springe ich da kurz rein bei dieser Patientin. Sprechen Sie das dann an irgendeinem Punkt an oder streben Sie mal eine Diagnostik an? Wie gehen Sie denn dann damit um?
Also ich erkläre ganz vorsichtig die Verdachtsdiagnose und erkläre auch kurz, um was es da geht, dass die Signalübertragung im Gehirn nicht gut funktioniert. Und dann gebe ich einen Fragebogen mit. Der ist auch vorgeschrieben, um später auch ein Medikament verordnen zu dürfen. Das ist der Fragebogen, wo die Kindheit abgefragt wird. Mhm. So, mit dem Fragebogen kommt der Patient wieder. Dann gehe ich ein sogenanntes Screening durch mit der Frage, ob das Sinn macht, noch weiterzuschauen. Wenn ich denke, pathologisch, dann habe ich Fragebögen zur Verfügung für ADS und ADHS. Und am Endeffekt komme ich zu einer klaren Diagnose, erkläre es auch, biete die Medikation an, schließe wichtige Kontraindikationen aus. Und wenn der Patient möchte, kann ich ihn dann weiterhin auch beraten, auf dem Boden meiner eigenen Erfahrung. Ich oute mich dann auch in dem Moment und sage, ich habe das auch. Ich kann Ihnen erklären, wie ich damit umgehe. Mhm. Aber ich möchte dann schon noch die zusätzliche Behandlung von Seiten eines Facharztes für Psychiatrie. Und da stelle ich eine Überweisung aus.
Jetzt haben Sie schon ein paar Sachen angedeutet. Sie haben Migräne angedeutet, Schlafstörungen haben Sie angedeutet. Jetzt redundanterweise nochmal gefragt, gibt es so typische Krankheitsbilder jetzt im neurologischen Spektrum, wo Sie sagen, ja, da haben wir schon überproportional häufig eine Verbindung zu ADHS, jetzt nur in Ihrer subjektiven. Wir haben ja schon, dass es da Studien gibt zu Komorbiditäten, klar. Aber wie Sie das konkret in Ihrer Praxis erleben?
Ich muss du sagen, dass ich erst noch nicht so lange mein Augenmerk darauf habe und viele Erkrankungen, die ich erkläre, mit Sicherheit den Zusammenhang übersehen habe, nicht im Geringsten daran dachte. Und was wirklich auffällig ist, ist diese Erschöpfungszustände, das Burnout-Syndrom. Mhm. Die Schlafstörungen. Das finde ich sehr markant. Kombination, Überarbeitung, weil der Patient sich immer verausgaben muss. Er hat den Drang, sich zu verausgaben. Es ist für ihn alles anstrengender. Und der driftet dann in ein Burnout-Syndrom vom Burn-on. Also er will das machen und gibt alles, kommt ins Burnout-Syndrom, hat einen Erschöpfungszustand. Das kann sogar eine Erschöpfungsdepression übergehen. Das beginnt allermeistens mit Schlafstörung. Mhm. Es ist bedauerlich, dass ich bei diesen, in meinem Computer sind etwa 55.000 Patienten gespeichert im Jahre 2000. Ganz, ganz viele Patienten, die das hatten und ich nicht erkannt habe. Mhm. Aber dann mit diesen Störungen zum Arzt geht und dann auf Schlafstörungen behandelt werden, Burnout, ist noch keine offizielle Diagnose, ist nur ein Burnout-Syndrom, aber die Erschöpfungsdepression ist eine echte Diagnose. Mhm. Eindeutig.
Spannend, wie Sie das sagen und auch spannend Ihr selbstkritischer Blick auf das zurück. Das ist ja auch ein Thema, was wir im Podcast immer wieder besprechen oder ein Ziel des Podcasts sensibilisieren, ne? dass man in der Praxis vielleicht hinschaut, weil, Sie haben es ja gesagt, keiner kommt als Erwachsener in der Regel in die Praxis und sagt, übrigens, ich glaube, ich habe ein ADHS, ich würde das gerne mal untersuchen lassen. Ja, ne? Das ist wahrscheinlich genau. Ein ganz kleiner Teil. Darf ich nochmal auf Sie zu sprechen kommen? Sie haben das eben so schön gesagt, Sie sind bei einem Psychiater, fühlen sich sehr gut aufgehoben, wenn ich das richtig mitgenommen habe. Haben gesagt, Sie haben regelmäßige Termine, Sie haben eine sehr offene Kommunikation, Sie werden auch pharmakologisch gut beraten. Mhm. Das ist Ihre Therapie oder gibt es noch mehr, was Sie jetzt, also ich weiß nicht, Ergotherapie oder ähnliche Dinge, oder kommen Sie da mit dem System, was Sie da gemeinsam mit dem Kollegen, der Sie behandelt, erarbeitet haben, gut zurecht?
Ich habe zum einen natürlich niedrig dosiertes Retardstimulanz zur Verfügung, was gut vertrage. Das ist schon mal die Basis. So, dann habe ich im Nachhinein erkannt, und das hat mein Arzt für Psychiatrie bestätigt, dass ich von selber schon Freizeitaktivitäten und Methoden entwickelt habe, die mir sehr gut tun. Hm? Und jetzt weiß ich natürlich, ich tue alles, um im Gehirn Glückshormone auszuschütten. Ja, weiß ich das natürlich. Also ich schütte absichtlich Glückshormone aus, um dieses Getriebensein, diese innere Unruhe einfach wegzudrücken und in ein Glücksgefühl umzuwandeln. Dass man das machen kann, das wusste ich schon immer, aber dass es bei der ADHS-Störung so wichtig ist, das ist mir erst seit kurzem klar. Ich beschäftige mich mit der Freizeit, mit vielen interessanten Themen, die mich fesseln, also Medizin oder Geschichte oder das Christentum, über Fachzeitschriften, Bücher, YouTube, Podcasts, ich liebe das. Und das kann ich stundenlang, wenn mir nicht langweilig, ich war da nicht zappelig. Den Fernseher habe ich, da habe ich ein gewisses Suchtpotenzial entdeckt bei mir, den habe ich in den Keller gestellt.
Okay.
Der ist bei ADHSler, finde ich, man neigt ja eher zu so einem Suchtverhalten. Man verliert das Maß und Ziel und die Zeitwahrnehmung. Den habe ich erst mal weggestellt, nicht verschenkt. Ich habe ihn erst mal in den Keller gestellt. Wir werden sehen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Krafttraining, Sport. Krafttraining im Studio. Ich habe Glück, meine Praxis liegt oberhalb einem Fitnessstudio, also einem Reha-Park. Ich brauche quasi nur Etage tiefer gehen, dann bin ich an den Geräten.
Ah, super.
Und da findet auch im gleichen Studio findet Yoga statt. Finde ich ganz hervorragend für uns. Das ist eine ganz wunderbare, gute Methode zum Trainieren. Und was ich auch sehr oft mache, und das liebe ich auch, ist auch wichtig für uns, in der Natur draußen walken oder Radfahren. Am besten am Fluss entlang mit Wasser, das beruhigt uns. Was ich schon seit Kindheit mache und liebe, ist an einen See baden gehen im Sommer, die Sonne genießen und lesen. Da fühlt man sich richtig großartig, finde ich, wenn man diese Störung hat. Und wenn man das Ganze jetzt noch kombiniert, zum Beispiel mit Musik auf den Ohren, wird's noch besser. Ich denke auch, dass das Hören von lauter guter Musik, die man liebt, das schüttet enorm viele Glückshormone aus. Also laute Musik hören und tanzen bei Konzerten oder bei Tanzveranstaltungen finde ich also eine ganz tolle Sache. Das sollte man möglichst oft machen, wenn man die Möglichkeit hat. Ausgelassen sein.
Meine letzte Frage ist ganz häufig, das ist so eine gute abschließende Frage, haben Sie noch einen Tipp, was ist Ihnen wichtig für unsere Zuhörenden? Jetzt habe ich aber das alles gerade Revue passieren lassen und Sie haben ja schon immer gesagt, das ist für uns ganz wichtig. Und das ist ja wie ein praktisches Do's and Don'ts. Die haben Sie uns ja und ja, den Zuhörenden schon mit auf den Weg gegeben. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss einmal die Perspektive gewechselt, wenn Sie jetzt nur an Ihre KollegInnen denken, in unseren Podcast reinhören, gäbe es was Sie da jetzt aus Ihrer einerseits Sicht einer Betroffenen, andererseits Sicht einer Behandlerin, ärztlichen KollegInnen vielleicht so als kompakten Tipp oder als kompakte Botschaft noch mit auf den Weg geben wollen würden?
Unbedingt. Und zwar, egal mit welchen Beschwerden der Patient kommt, Sie sollten hellhörig werden, wenn es Folgendes auffällt. Schon im Vorfeld. Der Patient kann nicht warten und läuft im Wartezimmer auf und ab. Er beschwert sich am Tresen wegen der Wartezeit. Er verwickelt am Tresen die Arzthelferinnen in ein Gespräch. Das ist ADHS hoch 5. Das ist schon auffällig. Er füllt Formulare und Fragebogen chaotisch aus. Er hat eine unleserliche Schrift. Das fällt auf. Wenn er zu Ihnen reinkommt ins Sprechzimmer, hat er gleichzeitig hinterhand eine Tasche, eine Jacke, ein Handy, einen Ordner und eine Überweisung. Legt das Kreuz und quer hin. Er kommt rein, fängt sofort zu sprechen an, ganz schnell und ist so umständlich und hektisch. Auch in der Bewegung und auch so, wie er seine Beschwerden vorträgt. Und der rutscht dann auf dem Stuhl hin und her. Und wenn man auch ihm irgendwas sagt, das fällt auf, der regt sich schnell auf und fühlt sich sofort angegriffen, verteidigt sich schnell. Und wenn man einem so einem Patient auffällt, das sieht man in 5 bis 10 Minuten, dann das im Hinterkopf behalten. Das ist so das Allgemeine, aber jetzt haben wir ja noch das Problem, Männer sind anders wie Frauen. Wenn es zu Ihnen als ein Mann kommt und der kommt wegen irgendwas, aber der hat eigentlich schon, wissen Sie, sehr in der Anamnese, dass der schon Cannabis- und Alkoholmissbrauch hat. Dran denken. Die therapiert sich nämlich selber, ohne dass sie es wissen, damit diese Umtriebigkeit besser wird, diese innere Unruhe. Oder wenn es jemand ist, der ständig Unfälle hat, der Verletzungen hat, auch dran denken. Das passiert der ADHSler eben häufiger. Gerade bei Männern, die sind ja eher aggressiver. Ja, man muss einfach vom Testosteron, was ganz natürlich ist. Ja. Und sie haben eher einen Konflikt mit den Gesetzen, weil sie ihre Aggressionen durch den Impulskontrollverlust eher ausleben. Die kriegen eher Strafanzeigen.
Ja.
Das sind so eher die Männer. Ich will da jetzt niemand in der Ecke schieben, aber so, das fällt mir auf. Und bei der Frau ist es viel schwieriger. Da sitzt dann so eine junge Frau vor einem, die hat man ganz früh zu einem braven Mädchen erzogen. Und diese Mädchen und diese junge Frauen, die zwingen sich ganz oft erfolgreich, nicht aufzufallen. Und das schaffen die auch. Die sitzen ganz ruhig da und kontrollieren sich permanent. Ich mache das ja auch, wenn ich zum Arzt gehe, ich weiß das, ich sitze ganz ruhig da und kontrolliere ständig, dass ich dem nicht ins Wort falle. Ja,
ja, Wahnsinn.
Die Frauen sind viel schwieriger, aber bei den Frauen merke ich, es ist eine andere Art. Lieber Kollege, wäre Sie hellhörig, wenn eine junge Frau oder ein junges Erwachsene, im jungen Erwachsenenalter beruflich, familiär oder ehrenamtlich sich verausgabt, ein hohes Engagement zeigt, ein Helfersyndrom entwickelt, sich für alles und jeden verantwortlich fühlt und dann in einer völlig erschöpft vor Ihnen sitzt, denken Sie an eine ADHS und das Erste, was Ihnen sagt, ist die Schlafstörung. Egal mit was sie sonst noch kommt, fragen Sie nach diesen Dingen, was sie denn sonst, was sie im Beruf macht, was sie zu Hause macht, verhaken Sie nach. Mhm. Und dass man da nicht vorschnell eben diese falschen Diagnosen gibt oder diese Folgediagnose und das Erste übersieht, die ADS oder ADHS. Und jetzt kommen wir vielleicht zum Abschluss. Bei mir selber wurde als Kollege ja auch nicht merken. Ja, wenn ich wo bin, weil ich mich selbst gut kontrollieren kann. Ganz problematisch wird's bei Menschen, die sehr, ich sag jetzt mal, sehr intelligent sind, sehr gut ausgebildet und einen hoch angesehenen Beruf haben, da merken sie das als Kollege nicht. Mhm. Erst wenn der dekompensiert, also wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, ein Todesfall oder sowas, ein Schicksalsschlag, oder wenn er sich komplett überarbeitet hat und fix und fertig vor Ihnen sitzt. Da dekompensiert das ADHS, da fällt es dann auf, aber vorher nicht. Dass man da etwas hellhörig wird, wenn die Patienten so auftreten, wie ich es gerade geschildert habe.
Sabine Ott-Öxle, wow, vielen Dank für ja, diese ganze, also erstmal zeigt es ja auch nochmal das Kaleidoskop. Sie haben es gesagt, natürlich sind es Ihre Erfahrungen und nicht jeder Mann wird straffällig und jede Frau ist so und so. Aber dass in diesen Kontexten, dass man eben aufmerksam werden darf, dass man hinschauen darf und das ADHS auf dem Schirm haben sollte, um dann den Betroffenen, und das haben wir im Podcast hier auch schon in anderen Folgen ja besprochen, der Leidensdruck ist enorm und man kann ja wirklich eine Menge tun, wenn die Betroffenen erstmal um die Diagnose wissen, dann kann ja auch im nächsten Schritt eine Therapie folgen.
Ja, ganz genau.
Ich danke Ihnen sehr für diesen spannenden Einblick, oder ich muss eigentlich sagen, Zweiblick, auf Ihre Situation als Betroffene, aber auch Ihre Situation als Behandlerin, und finde es toll, dass Sie zu Gast hier bei uns im Podcast waren.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir eine große Freude bereitet.
Und mit diesen Schlussworten von Doktorin Ott-Öxle sind wir am Ende dieser Ausgabe von ADHS, kein Grund zur Panik, aus der Praxis. Für die Praxis. Und wenn wir in den Kalender schauen, dann stellen wir fest, wir sind auch fast schon am Ende von 2024. Höchste Zeit also, mal Danke zu sagen. Das tue ich total gerne im Namen des gesamten Teams unserer Podcast-Reihe. Vielen Dank für Ihre Treue in diesem Jahr und für die vielen spannenden Momente, die wir gemeinsam mit Ihnen und unseren ExpertInnen hier in unserer Podcast-Reihe erleben durften. Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie, Ihren FreundInnen ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen wunderbaren Jahresausklang, Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit und dann einen fulminant fantastischen Start in 2025. Genießen Sie die Feiertage und die freie Zeit und kommen Sie dann gut rüber ins neue Jahr. Wir freuen uns schon, Sie dann begrüßen zu dürfen mit neuen Themen, spannenden Gesprächen und vielen weiteren Highlights. Also, alles Gute und auf Wiederhören in 2025.